Der Bibelabschnitt für die Predigt heute steht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 17, Verse 1 bis 9. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemandem sagen, bis des Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist. Ist ja eigenartig, dass Jesus hier nur 3 seiner Jünger mitnimmt. Er hatte doch 12. Und da waren doch noch mehr Anhänger, die das sicher interessant gefunden hätten, dabei zu sein, als Jesus dort verklärt wurde auf dem Berg. Wahrscheinlich war es der Berg Tabor, der aus der Jezreel-Ebene so als ein Kegel herausragt. Warum nimmt er nur den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit? Warum nicht die 70? Die er damals ausgesandt hatte, zu 2 in den Dörfern und Orten überhaupt, von ihm weiterzusagen, Herold zu sein für ihn. Wenn wir das fragen, dann mag es einem durch den Kopf gehen, dass er ja auch an anderer Stelle diese 3 besonders nimmt. Als er in das Haus des Jairus kommt, dorthin gerufen wird und diese Tochter heilt, dort lässt er auch nur Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit hinein in das Zimmer gehen. Und die anderen bleiben alle draußen vor der Tür. Bevorzugung von 3. Oder denken wir an die Geschichte von Gethsemane. Jesus hat mit seinen 12 Jüngern das Abendmahl gehalten. Und dann geht er durch das Kidrontal in den Garten Gethsemane. 9 seiner Jünger, sagt er, bleibt hier. Und die 3, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes, nimmt er noch ein Stückchen mit und sagt: Wacht mit mir. 3 werden hier besonders genommen. Wir sehen, dass Jesus eine bestimmte Strategie hat, eine bestimmte Methode hat, nach der er vorgeht. Ja, er ist gekommen zur Rettung der ganzen Welt. Er hat die ganze Welt im Blick. Viele Leute liefen ihm nach. Das heißt, er predigte gewaltig und die Menge lief ihm nach. Er hätte eine ganz große Bewegung starten können. Und das wollte er offensichtlich nicht. Als sie ihn zum König machen wollten, ist er weggegangen. In die Einsamkeit vor ihnen geflohen. hat nicht die große Bewegung gewollt. Und es waren etwa 120, die danach seiner Auferstehung in Jerusalem warteten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es waren etwa 500, die ihn als den Auferstandenen gesehen haben, nicht die große Menge. Jesus wollte nicht die Massen in Bewegung bringen, sondern er hatte offensichtlich eine andere Strategie. Wenn er wirklich alle im Blick hat, dann wollte er für diese alle erst einmal Männer heranbilden, die Führer sein konnten für das Volk. Wenn er wirklich dem ganzen Volk helfen wollte, musste er sich in erster Linie einigen wenigen zuwenden. Ich glaube, es ist auch für uns wichtig, das zu sehen und zu überlegen, ob das nicht ganz aktuell ist für unsere Gemeindearbeit, für unseren Gemeindeaufbau. Wenn wir wirklich wollen, dass Obertshausen mit dem Evangelium erreicht wird, dann werden wir das nicht erreichen durch Großveranstaltungen, dann werden wir das nicht erreichen, indem wir auf die Pauke hauen und irgendwie Rumor machen, dass man aufmerksam wird auf uns. Das verpufft alles. Sondern wenn wir wirklich Liebe zu den Menschen hier in Obertshausen haben, müssen wir uns überlegen, was ist denn die Strategie Jesu? Und er hat uns vorgemacht, dass er sein Leben in wenige investiert hat. Heißt doch, dass dann die Menschen, die Jesus kennengelernt haben und die deshalb möchten, dass andere ihren Retter auch kennenlernen, dass die zunächst einmal viel Zeit und viel Kraft investieren in zwei oder drei andere Christen, die Jesus auch kennengelernt haben, aber die es schwer finden, im Glauben zu leben, dass wir uns da helfen, dass sie angeleitet werden, dort, wo sie leben, von Jesus zu reden, ihre Probleme im Glauben zu bestehen, durch ihr Reden und durch ihr Leben Jesus zu bezeugen. Nur so wird eine tragfähige Basis für eine Bewegung in Gang gesetzt. Andernfalls ist so eine Bewegung nur ein Strohfeuer. Als ich darüber nachdachte, wurde ich an Rosi Hörner erinnert, um ein Beispiel zu nennen, was außerhalb unserer Gemeinde ist. Man könnte auch Beispiele aus unserer Gemeinde genauso nennen. Ich möchte bewusst ein Beispiel außerhalb der Gemeinde nennen. Als Rosi Hörner, diese junge Dame, die wir in Berlin unterstützen, damit sie dort in der Arbeit für Campus für Christus unter Studenten mitmachen kann. Sie hier war und erzählte von ihrer Arbeit, da sagte sie, dass sie sich regelmäßig mit einigen wenigen Studenten trifft, mit denen sie ganz klar Jüngerschaftsschulung macht. Das ist so etwas. Da hat jemand Prinzipien Jesu übernommen. Weil sie die ganze Universität im Blick haben, sagen sie, wir müssen zwei, drei und dann die wieder zwei, drei schulen und dann die wieder, sodass eine Bewegung in Gang kommt, eine Lawine in Gang kommt. Gott hat jeden Christen, jeden von uns, der wiedergeboren ist, jeden von uns, der Jesus kennt, nicht für sich selber wiedergeboren, sondern dass wir andere anleiten, schulen. Geht hin und macht zu Jüngern, ist der Befehl, den wir nicht einfach durchstreichen können. Geht, tauft, lehrt. Das fragt die Christen unter uns. Wie sieht das aus? Denken Sie einmal darüber nach heute. Fühlen Sie sich unfähig dazu, andere zu lehren? Sagen Sie, ich komme ja kaum selber über die Runden? Gut, wenn man das merkt, dann merkt man auf einmal, ich brauche Anleitung. Ich brauche das Zusammensein mit anderen über der Bibel. Das ist nicht ein frommer Luxus, sondern das brauche ich. Und jeder sollte dann planen, wo er einen hat, der ihn anleitet, wo er einen oder einige hat, die er anleitet. Jesus macht hier Jüngerschaftsschulung mit den Dreien auf dem Berg. Ein Seminar, nicht mit Overhead-Projektor, wo er irgendwelche Wahrheiten an die Wand wirft, sondern sie bekommen etwas zu erleben an seinem Leben. Und es wäre gut, wenn junge Christen, können auch sehr alt sein, im Alter, aber Leute, die anfangen mit Jesus zu leben, Menschen finden, die sie anleiten, weiterzukommen. Dass wir da klare Vorstellungen für uns persönlich haben. Jesus geht mit diesen Dreien auf den Berg. Und dort wird Jesus verklärt. Komisches Wort. In dem Wort steckt drin klar. Oder das auch, was in unserem Wort erklären drin steckt. Gott macht den Jüngern etwas klar. Gott lässt die Klarheit über Jesus aufleuchten. Ich sage Gott lässt, denn hier steht, er wurde verklärt. Und wenn wir im Neuen Testament das Passiv haben, dann ist meistens gemeint, Gott machte etwas und hat den Namen Gottes möglichst nicht in den Mund genommen, sondern es mit dem Passiv umschrieben. Gott macht Jesus klar. So wie er das bei der Hochzeit von Kana getan hat, wir hörten am letzten Sonntag davon, so wie er das an verschiedenen Stellen getan hat. Hier macht es den drei Jüngern in einer Privatschulung klar, wer Jesus eigentlich ist. Die Herrlichkeit Jesu leuchtet auf, nicht vor den vielen. Gerade noch war Petrus geschockt, als Jesus sagte, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er gefangen genommen wird, und dass sie ihm übel mitspielen werden. Und Petrus fuhr ihn an und sagte, nur nicht, weich dem doch aus. Und Jesus musste zu ihm sagen, weiche von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Er konnte diesen Weg nicht verstehen. Wenn du einen so niedrigen Weg gehst, dann kannst du nicht der Messias sein, dann kannst du nicht der sein, von dem ich gerade gesagt habe, du bist der Sohn Gottes. Und jetzt kriegt der gleiche Petrus, ist von Gott bestätigt, dass dieser niedrige Jesus, der sich so erniedrigt, dass er sich von den frommen Leuten hinrichten lässt, dass der wahre Sohn Gottes ist. Das ist auch heute noch die gleiche Schwierigkeit. Wenn Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, warum greift er dann nicht durch? Warum gestaltet er dann die Verhältnisse nicht so um, dass alle vor ihm auf die Knie fallen müssen? Warum schafft er dann nicht Hunger, Leid und Elend ab? Warum jagt er dann nicht den Teufel in die Wüste? Man kann es doch. Und mancher wird dadurch gebeutelt und fragt sich, ist das nicht alles nur frommer Selbstbetrug? Ist das nicht nur eine kirchliche anmaßende Behauptung, dass Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden? Petrus sagt, wir sind nicht frommen Märchen gefolgt, dass wir euch das sagen, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, als wir dort mit ihm auf dem Berge waren. Das verkündigen wir euch, das sagt er nach der Auferstehung Jesu. Er hat es aufblitzen sehen im Leben von Jesus. Die Herrlichkeit Gottes mitten in der Niedrigkeit Jesu. Was sehen Sie? Jesu Gesicht leuchtete wie die Sonne. Das sehen Sie. Viele Jahre früher war es bei Mose ganz ähnlich. Er kam vom Berg runter und da leuchtete sein Gesicht. Und das Volk Israel konnte das gar nicht sehen, deshalb musste Mose sein Gesicht mit einem Schleier bedecken. Dasselbe haben wir nachher bei Stephanus. Als die sich so gegen ihn wenden, da sagt Stephanus, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sein Gesicht leuchtete. Da wurde etwas wiedergespiegelt von der Herrlichkeit Gottes. Das sehen Sie hier an Jesus selbst. Jesus strahlt einen überirdischen Glanz aus, er strahlt den Glanz Gottes aus. Und Petrus und Jakobus und Johannes, sie sehen, dieser niedrige, einfache Mensch lebt so mit Gott zusammen, dass Gott durch ihn hindurch strahlt. Er ist der Gesandte Gottes, er ist Gottes Arm. Die Jünger sehen, dass Jesu Kleider blendend weiß sind wie das Licht. Auch das macht deutlich, er ist angetan mit dem strahlenden Gewand der himmlischen Herrlichkeit. Dieses Gewand sollen die Gerechten bekommen. Jesus ist offensichtlich der Gerechte. Jetzt schon, trotz aller Anfeindung, trotz aller Niedrigkeit, er ist der Gerechte. Das wird Ihnen deutlich. Das Dritte, was Sie sehen, neben Jesus tauchen Elia und Mose auf. Längst gestorbene Leute. Sie sprechen mit Jesus, wahrscheinlich über den Ausgang seines Lebens. Und dieser Ausgang ist offensichtlich nicht irgendein Betriebsunfall, nicht ein schlimmes Missgeschick, sondern Gottes guter Heilsplan für uns Menschen. Jesus ist nicht zufällig gestorben, sondern er ist gekommen, um für uns zu sterben, damit die Strafe Gottes auf ihm ruht. Und das haben bereits Mose und die Propheten vorausgesagt. Das ist nicht etwas, was plötzlich neu da ist, sondern diesen Heilsplan hat Gott schon im Alten Testament deutlich gemacht. Und jetzt können nicht Juden herkommen, jetzt können nicht Schriftgelehrte herkommen und sagen, das, was du sagst, Jesus, widerspricht dem, was Gott bisher gesagt hat. Nein, Gott hat es längst gesagt. Mose und Elia stehen auf der Seite Jesu und nicht auf der Seite der Schriftgelehrten. Wenn das Volk Israel doch verstehen würde, wenn doch diese Decke von ihren Augen genommen würde, wenn das doch Menschen sehen würden. Paulus fühlt sich da wohl, wo das Licht Gottes ist. Haben viele von uns vielleicht auch schon gemerkt, dass man sich wohl fühlt, da, wo Gott Menschen zu sich gezogen hat. Und er möchte das gerne festhalten. Es ist schön, im Licht Gottes zu sein. Aber das kann man nicht festhalten. Das geht nicht. Sie müssen nachher wieder runter von dem Berg. Wir können auch solche Lichtblicke, solche schönen Eindrücke, wo Gott uns das ganz deutlich macht, seine Nähe nicht festhalten. Wo er uns durch das Lesen seines Wortes oder durch das Zusammensein mit Geschwistern seine Nähe so deutlich macht. Trotzdem dürfen wir in seiner Nähe bleiben, in seiner Verbindung bleiben. Auch wenn wir durch Dürrestrecken hindurchgehen müssen. Aber sie erleben ja noch mehr. Sie sehen eine helle Wolke, nicht eine schwarze Gewitterwolke, irgendein Donnergrollen, auch nicht eine rosa Schäfchenwolke, irgendetwas Kitschiges, sondern eine strahlende, leuchtende Wolke der Nähe Gottes. Und sie hören die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Gott selber bestätigt Jesus. Jesus ist der Einzige, an dem Gott wohlgefallen findet. Und die drei schmeißen sich auf den Boden. Sie haben gemerkt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Sie haben gemerkt, wer Gott in die Arme läuft, ohne gerecht gemacht zu sein durch diesen Jesus, der muss vergehen. Petrus erkennt, ich bin nicht wohlgefällig vor Gott. Er erschreckt. Fürchten Sie Gott? Es ist gut, Gott zu fürchten. Es ist realistisch. Denn wenn wir Gott nicht fürchten, dann haben wir einen Götzen uns gemacht. Dann sehen wir nicht die Wirklichkeit des heiligen Gottes. Wer Gott anfängt zu fürchten, der ja, den Gott, den wirklichen Gott überhaupt zu sehen, der sagt, wie kann ich vor Gott bestehen? Für den wird das eine ganz wichtige Frage. Nicht eine Frage, die Luther mal hatte, sondern eine Frage, die mich angeht. Wie kann ich einen Gott haben, vor dem ich bestehen kann? Wie kann ich Gott begegnen, ohne zu vergehen? Den Zorn Gottes nicht zu fürchten, ist einfach Dummheit und weiter nichts. Ein Zeichen schlimmer Abstumpfung. Wer den Zorn Gottes ernst nimmt, der fragt nach Rettung. Und Gott will gerade deutlich machen, diese Rettung ist da. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Was hat Jesus gesagt? Glaubet an mich, vertraut euer Leben mir an, ich trete für euch ein. Ich bin die Brücke zum Vater. Ich bin der, der euch wohlgefällig macht. Eine andere Art, wohlgefällig zu werden vor Gott, gibt es nicht. Das ist die einzige Art, wohlgefällig zu werden vor Gott. Und nur Jesus kann uns sagen, fürchte dich nicht. Sonst müssen wir uns fürchten. Nur Jesus kann auf den Petrus zugehen. Nur Jesus kann auf jeden Einzelnen von uns, der angefangen hat, sich vor Gott zu fürchten, so seine Stellung vor Gott wirklich zu sehen. Nur auf Jesu Wort kannst du achten. Ist der Einzige, der zu dir sagen kann, ich trete für deine Strafe ein. Ich trete für dein verpfuschtes Leben ein. Deshalb fürchte dich nicht, sondern verlass dich auf mich. Schön, wenn man um Jesu Willen sich nicht mehr vor Gott fürchtet, sondern in ihm einen Vater gefunden hat. Sie gehen von dem Berg herunter, wieder in die Niedrigkeit, wieder in diesen Alltag hinein, haben etwas gesehen von der Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang sagte und das auch verbinden mit dem, was ich von dem Altar her las. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht. Bei den Christen soll sich etwas spiegeln von der Herrlichkeit Gottes. Und die zwei oder drei, mit denen du zusammenlebst, sollen etwas in deinem Leben davon merken und dadurch ermutigt und geschult und zugerüstet werden. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wie erfahren Menschen heute die Herrlichkeit Jesu? Indem sie die Bibel lesen. Da wird es aufleuchten, die Herrlichkeit Jesu. Aber auch indem sie die lebendige Bibel lesen, das ist die Gemeinde, das ist die Schar derer, die mit Jesus leben. Indem sie das Leben von Christen ansehen. Das Leben von Christen, in dem sich die Herrlichkeit Gottes spiegelt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Aber Gottes Herrlichkeit kommt dadurch zum Ausdruck. Ihr seid das Licht der Welt. Sie kommt dadurch zum Ausdruck. Und so erfahren Menschen etwas von der Herrlichkeit Gottes. Sollen angeleitet werden, um selber wieder solche Lichtträger zu werden, die Herrlichkeit Jesu weiterzugeben. So wird es auch hier in der Gemeinde, so wird es hier in Obertshausen Licht werden. Gott hat alle im Blick. Er möchte mit jedem Einzelnen von uns anfangen. Amen.